Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
Ja, übrigens was total vergessen, ne?
Was haben wir denn total vergessen?
Also und zwar mit den Worten aus Mockingjay zu sagen, ja, wir hatten ein Jubeljubiläum und haben nicht dran gedacht.
Ein Jubeljubiläum? Die 50?
Ja.
Ja,
50 war die letzte, also nicht die Hochzeit, sondern
ja, die Folge mit den Foto. Beiden Jungs.
Ja,
ja, ist halt so.
Ja, mein Gott.
100, da kann man 100 feiern.
Kann man 100 feiern.
Ja, wir haben ja schon gefeiert sozusagen.
Wir machen jetzt alle, also jede Woche 5 Folgen, dann sind wir in 10 Wochen bei der 100.
Ja.
Ich habe auch nichts anderes vor.
Ja, was hast du denn geshootet oder hast du am Wochenende jetzt irgendwas gemacht oder?
Ja, ich habe kleinere Auftragssachen. Ich habe ein Familienshooting hatte ich.
Ja.
Und ein Babybauchshooting hatte ich.
Ein Babybauchshooting?
Ja. Ein Babybauchshooting. Und nochmal 3 Anfragen für Hochzeiten.
Das läuft ja richtig gut bei dir.
Ja, das kommt alles über die, also ich sehe es ja, wo es herkommt, über meine Google Ads, die scheinen zu funktionieren.
Ja, okay. Ja, ich habe Freitag nochmal einen Termin sozusagen mit meinem Kumpel, der will sich jetzt die Webseite nochmal angucken, so viel ich jetzt bis jetzt geschafft habe. Und dann sagt er mir, ja, das und das und das und das muss man noch machen, wahrscheinlich. Oder halt auch nicht. Und dann mache ich dann fertig.
Bist du immer noch unter deinem Arbeitskürzel zu erreichen?
Nein. Ich habe noch die Wix-Webseite. Also die hat noch keinen Namen. Aber es wird halt sowas wie Hochzeitsfotograf Hamburg Sascha Rieger.
Ja, aber im Moment findest du nur unter Wix. Also unter deinem Arbeits...
Genau. Aber sie ist sozusagen online. Also du findest mich dann eher unter Google und Google Maps. Weil ich sozusagen mich Google My Business Profil erstellt habe. Ja.
Ja, damit habe ich gerade so ein bisschen Probleme.
Wegen der Adresse oder?
Ja, ich hatte... jetzt bin ich rausgekommen, weil ich mich gerade selber irritiert habe. Genau, ich hatte ja im Haus von meinem Schwiegervater unten das Studio drin und hatte auch dafür einen Google Maps Eintrag.
Ja.
Und ich krieg den aber ums Verrecken nicht mehr gelöscht und mich rufen dauernd Leute an, sie wollen zu mir ins Studio kommen und ich sage jetzt mal, Leute, ich habe gar kein Studio mehr. Nein.
Aber
im Internet steht es doch.
Kannst
das Problem
du?
Ist, ich habe mich damals irgendwie nicht richtig als Besitzer eingetragen von dem Ding.
Ja.
Wenn du dich jetzt als Besitzer eintragen willst, um was dran zu ändern, kriegst du eine Postkarte an die Adresse geschickt mit einem Bestätigungscode.
Achso, und da wohnst du halt nicht mehr.
Oh, ja, genau. Und ich habe da eben keinen Zugriff mehr auf die Postnet.
Aber das ist ja bei Google eigentlich so, dass man auch schreiben kann, ist nicht mehr offen oder sowas. Also man
ja,
kann
ich habe es jetzt nochmal probiert die Woche. Ja. Hab dabei auch mein anderes Google Business Profil mal überarbeitet. Dienstleistungen und so, ein paar Bilder dazu und genau.
Ja, das heißt Arbeit.
Anstatt zu shooten mit meinem Google Zeug beschäftigt.
Ich hatte ziemlich viel um die Ohren, muss ich sagen.
Ja, das ist gut.
Ich habe Sonntag hatte ich mal wieder ein Shooting. Da habe ich tatsächlich das Tamron 150 bis 600 mm ausprobiert.
Hast du davon schon Bilder?
Ja, ich habe glaube ich schon 2 bearbeitet. Und
also so ein Porträt-Shooting mit dem Tele, das würde mich schon mal interessieren.
Also die Bilder sind geil. Also das Bouquet, also ich habe, wir haben im Park Fotos gemacht und in einem Parkhaus, also bis zum Weg dahin haben wir auch ein paar Fotos gemacht in der Stadt. Also wenn sie vor einem Gebüsch stand Und dahinter halt so das Gebüsch war mit, was, wenn, wo dann das Licht durchfiel, ey, das Bouquet war der Hammer. Also das ist schon echt mega heftig.
Naja gut, bei der Brennweite, klar.
Genau, ja, ich habe so alles ausprobiert, ne, 150, ich habe dazwischen so gespielt. Wenn du jetzt Ganzkörper bei 600 mm machst, da stehst du halt 10 Meter entfernt oder 15.
Ja, da ist halt dann das Problem, irgendwie Anweisungen rüberzubringen.
Ja, das ist schwierig. Das fühlt sich auch super weird an. Also wir haben ganz viel gelacht, wahrscheinlich, weil es so echt merkwürdig ist. Aber die Bilder waren schon ziemlich sick. Also der Aufwand lohnt sich schon. Ich habe nach 5 Minuten festgestellt, ich brauche ein Stativ. Also so währenddessen Film war dann eigentlich für die Katz. Also ich will auf jeden Fall davon nochmal einen Film machen. Da brauche ich aber einen Kameramann, also ich muss da noch ein bisschen mehr dann organisieren. Mhm. Und ich wollte es auch erstmal testen, das war eigentlich von daher mal gar nicht so schlecht. Also du brauchst halt auf jeden Fall Stativ. Und du brauchst super viel Platz. Also Indoor kannst du knicken, aber so draußen ist das natürlich mega. Vor allem je weiter weg, also allgemein je weiter weg was ist, aber ein 50 mm würde das nicht mehr so hinkriegen. So. Und dann haben wir in dem sehr, sehr kleinen, wie heißt das, sag mal schnell hier, Parkhaus, haben wir auch Fotos gemacht und dann siehst du aber auch die Brennweite siehst du dann schon, weil du siehst, dass ich weit weg bin, weil also ich hatte halt auch den Vordergrund und du hast den Hintergrund gesehen. Das war schon, ist schon ziemlich cool. Also ich kann mir gut vorstellen, ich werde das jetzt nochmal auch testen mit dem 90 mm, ob das dann so einen ähnlichen Effekt hat, aber so, weißt du, um so einen Stil sich in sich selbst zu integrieren. Mhm. Weißt du, wenn du sagst, hey, guck mal, der macht die Bilder, die sehen immer so aus, und dann kannst du sagen, ja, weil ich einen 600 mm benutze.
Ja, das ist schon nice.
Ja, aber das Ding wiegt halt 2 Kilo, also
ja, und dann kommen, also da war dann aber auch der Wunsch der Vater des Gedanken, da frei Hand zu schießen ohne Stativ.
Ja, das habe ich 5 Minuten gemacht, da hatte ich keinen Bock mehr, dann habe ich Stativ geholt und dann ist easy. Dann ist
da brauchst du so ein Einbeinstativ wie die Wildlife- und Naturfotografen.
Ja, oder Sportfotografen.
Ja.
Genau. Und wir sind schon fast im Thema.
das war wieder eine Schweineüberleitung.
Das war heftig. Das war heftig. Ja, heute ist unser Thema
Naturfotografie.
Naturfotografie im speziellen Landschaften würde ich heute mal durchgehen. Und der Naturfotografie kannst du ja auch Makro und so, und da will ich aber gar nicht drauf eingehen, sondern heute ist das Thema Landschaften, Landschaftsfotografie. Und da habe ich ja so ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und Wildlife würde ich heute auch gar nicht.
Nee, das ist
ja. Das ist auch was Spezielles, sondern heute ist wirklich nur so das Thema Landschaft. Und das große, große Problem, damit würde ich mal anfangen bei der Landschaftsfotografie. Du brauchst halt eine Landschaft. Also du musst reisen. Also solange du halt nicht irgendwie auf der Alm schon wohnst oder in einem entsprechenden Land oder Landstrich.
Baden-Württemberg.
Ja, Baden-Württemberg. Aber ihr habt auch viel Wald und viel.
Viel Täler, viel Wald, viel Felder. Also die Täler mit Feld und dahin so Wald ist schon geil.
Schon nice, ne? Ja, sogar so viel sag mal, Weinreben und so habt ihr gar nicht, oder?
Du hast noch nie Heilbronner Wein getrunken.
Ich hasse Wein wie die Pest.
Heilbronn und laufender Wein und Heilbronner Wein ist der beste Wein, den du kaufen kannst. Ich trinke zwar keinen Wein, aber es ist der beste Wein, den du kaufen kannst.
Es ist der beste. Das glaube ich dir jetzt auch einfach so.
Weißt du, das ist genau wie meine Überleitung. Ja? Das sind einfach die besten, aber keiner denkt sich, oh ey, der macht so geile Überleitung, den stellen wir ein. Weil, überleg mal, wir quatschen uns in die Folge rein, ja, vollkommen mit irgendwas random angefangen, was halt gerade so im Kopfgedanken rum schweift.
Geistert.
Und daraus dann ohne Vorlage so eine Überleitung zu bauen.
Ja.
Dafür möchte ich irgendwann jetzt demnächst mal aber bitte Props haben, ja?
Ja, ein Pulitzerpreis.
Ein Pulitzerpreis. Goldene Himbeere oder so. Deutschen Podcastpreis.
Oh, ja. Gibt's da was überhaupt?
Klar gibt's den.
Na, gibt's bestimmt. Ja, und wenn ich jetzt von Landschaften rede, dann, ja, war ja so das beste Beispiel, ist halt auch so Alpen, Baden-Württemberg, Berge, Wälder, Täler. Aber es gehen natürlich auch Küsten so. Hier im Norden gehen halt auch Küstenlandstriche, auch Strände und so geht natürlich auch.
Ja, es geht jetzt für uns weniger.
Das ist richtig. Und das Negative, was du halt hast, ist, du musst halt irgendwie schon reisen, du musst darauf auch richtig Bock haben und du musst halt auch Bock haben auf den Landschaftsstrich. Und was aber Vorteil ist, es kostet dich nichts. Also du musst ja niemanden fragen, wenn du einen Berg fotografierst.
Ist richtig.
In Deutschland, wenn du jetzt irgendein Haus fotografierst, musst du die Person ja vorher fragen.
Auch das. Ja, jein.
Also ja, also die meisten
sagen, wenn das Haus nicht erkennbar, also erkennbar nicht das Hauptmotiv ist, sondern die Landschaft und das Haus halt einfach nur Bestandteil der Landschaft und nicht der Fokus auf dem Haus liegt, dann ist okay.
Ja,
dann zählt es zur Panoramafreiheit. Zur
Panorama. Ja, wenn uns, also in der Innenstadt, sagen wir mal, wenn du in der Innenstadt Hamburg bist, kannst du Probleme kriegen. Also da kann jemand rausgehen und sagen, ich möchte nicht, dass du meinen Shop fotografierst. So.
Kann er machen, wenn du nur den Shop fotografierst. Wenn du jetzt aber ein Shooting machst und da fotografierst jetzt jemand mit einem 600mm Objektiv ja, vom Beate-Use-Shop und man erkennt, genau, dass definitiv
man
erkennt, das Model das Hauptmotiv ist und der einfach irgendwie der Shop nur Beiwerk, dann kommst du vor Gericht durch.
Da erkennst du gar nichts. Da wirst du nicht mal was erkennen von dem Laden.
Naja, bei Blende 58 oder so.
Nee, du weißt ja, die machen ja bei 22 Schluss, weil sonst ist das Bild zu schlecht. So,
wir waren bei Landstrich stehen geblieben.
Ja, bei Landstrich, also bei Landstrich weiß ich gar nicht mehr. Ich würde eher schon auf die Ausrüstung näher kommen und später so auf Soft Skills, um die Landschaft dann in Szene setzen zu können. Und bei Ausrüstung, da gibt es eigentlich keine Faustregel. Also
ich mache, wenn ich Landschaften mache, dann immer mit dem weitwinkligsten, das meine Kameratasche hergibt.
Ja und nein, also genau, da können wir das gute anfangen. Das Objektiv ist schon ein bisschen was anderes, als was man jetzt normalerweise im Alltag vielleicht brauchen würde. Weitwinkel wäre immer eigentlich das Beste. So, und man kann aber jetzt nicht, würde jetzt nicht sagen, es gibt das Weitwinkel-Objektiv oder die Weitwinkel-Angabe. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Also ich habe von 10 mm bis 35 mm alles ausprobiert und bin letztendlich bei 20 mm gelandet, also Festbrennweite, weil man da halt auch die beste Schärfe hat. Und das muss aber jeder für sich selber herausfinden. Also du könntest halt auch mit einem Fisheye fotografieren, wenn du darauf Bock hast. Ich meine, das hat ja dann auch ein Bildstil.
Ja.
Und ich habe Minimum ein ganzes Jahr mit dem 10 mm fotografiert von Canon. Das war zwar noch auf der APS-C, also umgerechnet dann 16 mm, aber das war mir einfach zu viel. Oder zu wenig, wenn du so willst.
Ich sag mal, wenn du jetzt so eine geiles Bergpanorama hast, ja, du stehst irgendwo auf der Zugspitze und hast hier irgendwelches Bergpanorama mit Tälern und so, ja, und du hast dann da so ein 16 oder 10 mm Objektiv oder 24 oder so, ist die Chance, dass du einen richtig geilen Epic-Shot hinkriegst, einfach größer wie bei einem 100 mm.
Da könnte man tatsächlich diskutieren. Weil tatsächlich, wenn du, das ist jetzt auch ein spezieller Fall, wenn du jetzt wirklich auf dem Berg stehst, kannst du auch richtig geile Fotos mit Zoom-Objektiven machen. Weil du dann zum Beispiel dann dein Subjekt besser fokussieren kannst, also besser ins Bild schieben kannst. So, weißt du was ich, jetzt zum Beispiel ein Boot. Wenn du jetzt auf dem Berg stehst, am Meer und hättest jetzt da ein Boot auf dem Meer oder auf dem See, wie auch immer. Und wenn du da jetzt mit 10 mm fotografierst, dann siehst du das Boot nicht. Das ist ein Punkt. So. Wenn du aber jetzt einen Zoom hättest, ich sag jetzt einfach mal 200, das ist auch fast realistisch gesagt, dann kannst du halt richtig ranzoomen und zum Beispiel das Boot mit dem Hintergrund irgendwie zusammenführen, sodass das halt mehr im Fokus ist.
Ja, aber da geht es bei mir schon los. Mir fehlt dann da die Idee. Ja, ich stehe da oben auf dem Berg und sehe, oh geil, Bergpanorama. Machen wir hier mal Bergpanorama. 35 mm drauf, Panorama, Bild fertig. Ich sehe jetzt nicht, ach guck mal, hier könntest du jetzt mit 100 mm das Boot oder mit 200 mm noch den Baum irgendwie mit ins. Ich mache einfach so ein Gesamtbild und dann ist für mich Landschaftsfotografie erledigt, weil mir einfach die Idee fehlt, wie ich die Landschaft, also Details davon irgendwie in Szene setzen kann, so dass das vernünftig was taugt. Und das ist halt auch das, was mich zu so einem wahnsinnig guten Landschaftsfotografen macht.
Ja. Ja, genau. Also die Affinität muss man schon dazu haben. So. Also gerade Berg ist halt ein gutes Beispiel. Da musst du halt erstmal raufkraxeln. So, wenn du dann oben bist, dann musst du es halt erstmal genießen. So, ich bin dann super euphorisch. Ne? Ich muss mich dann richtig bremsen, weil dann kommt die Kamera raus und machst klack, 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 klack. So ohne Sinn und Verstand manchmal. So, dann fotografiere ich mich in Rage. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass man sich dann so mal auslässt. Aber man sollte das halt auch erstens genießen. Also den Moment zu genießen ist halt auch schon mal ganz wichtig. Und dann einfach mal gucken. Also es spricht absolut gar nichts gegen Panoramas. Bin ich ja selber ein riesen Fan von. Also ich mache bei jeder Situation, die ich kriegen kann und wo ich denke, dass ein Panorama geil aussieht, dann haue ich da rein. Und da wäre es dann gut bei so Panorama-Geschichten, wäre es gar nicht so verkehrt, wenn du, also 35 mm ist meines Erachtens das weiteste, was du benutzen solltest. Denn die ganzen Weitwinkels, also je weiter du runter gehst, gerade bis 10 mm, die sind am Rand halt wirklich extremst verzerrt. Also im Vergleich zum 35 mm oder 50 sind die halt schon verzerrt. Deswegen, wenn du da ein Panorama machst, ist vielleicht geiler, wenn du einen 50 mm nimmst oder ich sag mal, 35 mm ist schon ganz gut, weil du da viel rauf bekommst, aber nicht so eine heftige Verzerrung hast. Wenn du natürlich einen 10 mm hast, dann brauchst du eigentlich fast kein Panorama, weil du siehst so viel bei so einem Weitwinkel, oder das ist eigentlich schon ein super Weitwinkel, da siehst du, das ist der Wahnsinn, wie viel du davon siehst. Aber, und jetzt kommt es, warum ich 20 mm dann bevorzuge, bei den 10 mm, wenn du Beispiel, du stehst an einem See. Hinter dem See ist Berg. Ich sag mal, ein wirklich hoher Berg. Ne? Also wenn du jetzt da vorstellst, denkst du, oh, wow, der ist ganz schön hoch. So. Und also nicht nur so ein Hügel oder sowas, sondern schon Brocken plus. So.
Brocken plus.
Brocken plus, ja.
Himalaya.
Wo ihr im Süden lachen würdet. Jetzt, wenn du einen 10 mm hast und du sagst, ne, wir kennen ja die Regel, Vordergrund macht Bild gesund, stellst dich an den Rand des Sees. Was ich, hast da vielleicht so einen umgefallenen Baum, als Vordergrund hast du einen See, im Hintergrund den Berg. Bei 10 mm sie ist, macht die, die Fläche vom Berg so 5% aus, sag ich mal. Also der ist, der wird winzig, winzig klein, weil halt du halt so, so viel Sicht hast von, also es verzerrt schon extrem. Mhm. So, und das hatte mir irgendwann mal nicht mehr gefallen. Das, ich kann es verstehen, warum das einem gefällt, weil der Vordergrund wird einfach massiv, der wird spektakulär so. Und aber der Hintergrund wird halt echt winzig. Und das widerspiegelt nicht mein Gefühl, was ich zu dem Moment hatte. Ich dachte so, oh, cooler See, vielleicht noch geiler Sonnenuntergang, aber der Berg ist halt auch cool. Und der war halt da, der war halt, also der war nicht klein. So, und oder prägnant, kann man sagen. Oder dominant. Dominant war auch nicht. Aber ne, du hast ihn halt auf jeden Fall gesehen. Ja, und das hatte mich dann bei den Bildern irgendwie später dann gestört und auf kurz oder lang hatte ich halt das 10 mm dann verkauft, weil mir das einfach zu doll war und dann habe ich das 20 mm entdeckt und mir gegriffen. Das muss aber jeder selber für sich entscheiden. Also wenn du jetzt so ein Kit-Objektiv hast, so ein 18x55, finde ich das fast ideal zum Kennenlernen der Brennweiten, was dir dann gefällt.
Das ist wahr, ja. Damit kann man schön einmal die Brennweiten durchknipsen.
Genau. Und tatsächlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast aber jetzt nur 15 mm und kein Geld, dann kannst du auch mit dem
50 mm verkaufen, dann hat man kein 50 mm und Geld.
Ja. Man kann aber auch mit einem 50 mm Landschaften fotografieren. Da kommt halt dann viel Arbeit in der Nachbearbeitung auf dich zu. Also du müsstest dann, wenn du jetzt ein Landschaftsbild machst, dann machst du halt 6 Bilder und fügst sie dann nachher zusammen. Und dann wäre das, dann ist das natürlich, sagen wir mal, ein ganz normales Landschaftsbild, also noch kein Panorama oder so. Aber die Auflösung wäre ziemlich gut. Ja, also das ist eine sehr hohe Auflösung und hätte es halt gar keine Verzerrung.
Und aber auch da muss ich sagen, viel Arbeit ist relativ, da ist Lightroom ein echt gutes Tool für sowas.
Ja, das macht ja heutzutage die Software halt alles selber. Also so viel Arbeit wäre es nicht.
Ja, weil vor allem, ich kann mir auch in Lightroom die Bilder gruppieren lassen und sagen, okay, der Abstand ist jetzt eine Minute, alle Bilder, die innerhalb einer Minute gemacht sind, sind eine Gruppe.
Ach so.
Ja, oder wenn ich sage, okay, ich habe jetzt 30 Sekunden gebraucht für die 6 Bilder Panorama, dann sage ich Lightroom, gruppiere mir alle Bilder, die innerhalb von 30 Sekunden gemacht sind, in eine Gruppe. Mhm. Und habe ich für jedes Panorama eine Gruppe, dann klicke ich auf die Gruppe, sage Rechtsklick zu zusammenfügen zu Panorama und dann macht er das ganz alleine. Der beschneidet das sogar dann, der macht eine Objektivkorrektur drauf und er macht so eine Grundbearbeitung. Was Lichter und Tiefen. Und was Lightroom auch kann, es kann direkt ein HDR-Panorama machen.
Aha.
Also wenn ich jetzt ein Panorama mache aus 10 Bildern oder ich mache das Panorama aus 10 HDR-Bildern, dann habe ich ja 30 Bilder im Prinzip.
Ja.
Eins normal, eins zu tief, eins zu hoch belichtet.
Ja.
Jeweils, ja. Und dann sage ich zusammenfügen zu HDR-Panorama und dann macht er mir direkt ein HDR-Panorama draus.
Ach so. Ja, guck mal, weil das musst du bei Affinity Photo, musst du den Schritt selber machen. Also du müsstest die HDRs zusammenführen und dann das Panorama zusammenführen.
Genau, das macht Lightroom alles in einem Schritt und vor allem auch die Gruppierung nach einzelnen Panoramas. Da musst du halt gucken, dass du zwischen den Panoramas immer so 1-2 Minuten Abstand lässt, dass der am Zeitstempel vom Bild auch erkennt, okay, Gruppe 1, Gruppe 2.
Mhm.
Ja, das habe ich am Anfang Panorama, Panorama, Panorama und dann hat er den Step dazwischen nicht erkannt, dann musste ich es händisch zuordnen, das hat mich voll genervt.
Mhm.
Aber so mache ich das tatsächlich auch bei Immobilienfotografie, wenn ich 360-Grad-Bilder von Innenräumen mache.
Mhm.
Mache ich das genauso.
Das klingt ziemlich nice.
Ja, ne? Du bist doch den nächsten Adobe-Nutzer.
Ja, irgendwann mal komme ich da nicht drum herum.
Ja.
Ja, da sind wir aber auch auf ein sehr gutes Thema HDRs. Also wenn man jetzt damit anfangen will, würde ich sagen, erstmal gar nicht so viel Ausrüstung kaufen. Ne? Also ne, der Schwabe in mir sagt dann hier lieber Sparfuchs und erstmal so sich eingrooven und herausfinden, ob einem das überhaupt gefällt. Aber je mehr Ausrüstung du hast, desto leichter oder weniger Nachbearbeitung hast du später digital. Das beste Beispiel ist gerade wie eben die HDRs. Du könntest, sagen wir mal, du hättest jetzt schon ein Weitwinkelobjektiv und eine Kamera und du hast jetzt einen Sonnenuntergang und da wird sich, sagen wir mal, du hast einen Sonnenuntergang und einen See und einen Wald, ne? Keine Berge oder so, das macht dann die Situation noch schlimmer oder schwieriger. Sagen wir mal, du hast einen See und einen Wald im Hintergrund und willst davon jetzt, von dem Sonnenuntergang, der jetzt gerade passiert, willst du jetzt ein Foto machen und machst aber nur eine Belichtung. Und da wirst du feststellen, dass entweder der See mega dunkel ist und der Himmel ist perfekt. Also du siehst halt die Wolken, ne?
Oder der See perfekt und der Himmel viel zu hell.
Richtig. Und denn die...
Der Wald kackt ab.
Ja, oder der Wald kackt ab, genau. Also das ist die Schwierigkeit bei Lunch. Also die Schwierigkeit kann man sehr schnell handeln, aber das muss einem halt wirklich gewahr sein, dass deine Kamera diese dynamische Range nicht schafft wie unser Auge. Unser Auge sieht, ja, Sonnenuntergang, Himmel, Wald, easy. Aber so eine Kamera kann das halt nicht. Und da gibt es jetzt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Du könntest, wenn du jetzt nicht die Ausrüstung hast, schießt du ein HDR. Also du belichtest einmal über, ne, wie du das gerade gesagt hast, einmal überbelichten, einmal unterbelichten und einmal normal belichten, weil dann hast du einmal den Himmel richtig, du hast den Vordergrund richtig, also sagen wir mal den See, der vielleicht jetzt zu dunkel ist oder der Wald, der zu dunkel ist und du hast alle mittleren Töne hast du halt richtig. Und dann kannst du halt daraus dann HDR oder ein richtiges Bild machen, was halt komplett so belichtet ist, wie du es zu dem Moment gesehen hast.
Genau, bei dem HDR funktioniert es ja dann so, ich habe drei Bilder, bei einem ist der Himmel vernünftig belichtet, bei einem das See und bei einem der Wald, ja, und die werden dann übereinander gelegt, also technisch gesehen, also ich kann es jetzt händisch im Photoshop machen, übereinander legen und dann einfach aus jedem Bild einfach nur den Teil nehmen, der vernünftig belichtet ist, ja, mit einer Ebenenmaske oder über Mischmodi oder so. Mhm. Und Lightroom zum Beispiel erkennt automatisch, okay, das ist jetzt ein HDR. Okay, hier passt die Belichtung vom Himmel, okay, hier passt die Belichtung vom See und so weiter. Und genau. Der stitcht die drei Bilder dann so zusammen, dass du von jedem den optimal belichteten Bildteil hast. Was dann natürlich das Nonplusultra ist, wenn man eine HDR-Belichtungsreihe macht, nicht mit drei Bildern, sondern mit fünf oder mit sieben oder noch mehr.
Sieben, ja, also sieben ist bei mir die Maximalzahl. Aber hast du das mal getestet? Also hast du mal das gleiche Foto gemacht, einmal mit sieben und einmal mit zwei oder drei? Und dann
nein, aber das gibt jetzt meine Aufgaben fürs Wochenende.
Also ich habe es zum Teil mal getestet und manchmal, es lohnt sich nicht wirklich.
Also ich weiß, dass die meisten Spiegelreflex das können, dass sie das automatisch machen. Also ich kann mal Belichtungsreihen einstellen und bleibt dann auf dem Auslöser, dann macht er alle drei Bilder nacheinander. Aber einige Kameras können das nicht, da muss man das wirklich manuell einstellen. Die EOS M3, die ich habe, die kann auch HDR-Belichtungsreihen.
Ja.
Speichert es aber nicht als einzelne RAWs, sondern gleich als fertiges Bild. Was halt der Vorteil ist, wenn ich drei unterschiedliche RAWs habe, ja, und mir gefällt das, was die Software draus macht, nicht, kann ich selber Hand anlegen.
Ja, ja.
Und kann die drei RAWs selber miteinander mixen. Und die EOS M spuckt halt ein fertiges JPEG aus. Und da kann ich halt nachträglich nicht mehr sagen, okay, ich will jetzt aber nicht den Bildbereich, sondern den haben. Das ist halt der Nachteil. Und da muss man dann tatsächlich, wenn man es im RAW haben will, drei Bilder, manuelle Einstellung, Belichtung manuell einstellen, Bild 1, Belichtung korrigieren, Bild 2, Belichtung korrigieren, Bild 3 machen. Ja, da muss man sich dann mit der, also da müsst ihr euch dann mit euren Kameras und der Bedienungsanleitung befassen oder eben die Suchmaschine eurer Wahl bedienen.
Ich glaube, ein HDR-Tutorial habe ich glaube ich noch nicht gemacht. Also nur, wie du es zusammenfügst später. Da habe ich zwei Tipps. Der eine Tipp ist, du stellst deine Kamera auf ein Stativ. Das wäre übrigens noch ein Ausrüstungsteil, was dir sehr, 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 sehr helfen kann bei Landschaftsfotografie. Oder du hältst die Kamera einfach in der Hand und machst einen Auslöser, einen 2-Sekunden-Auslöser. Also du stellst die Kamera ein, in die Richtung, was du fotografieren möchtest, machst dann diese drei Belichtungen, also Belichtungskorrektur, und dann machst du einfach nur einen 2-Sekunden-Auslöser und dann löst du alle drei Bilder einfach hintereinander in einem Rutsch aus.
Warum macht man den 2-Sekunden-Auslöser?
Weil du, dafür gibt es zwei Gründe. Wenn du jetzt dann erstens musst du nicht drauf gedrückt lassen, also du musst nicht durchdrücken, also du musst selber nicht auslösen, also du löst nur einmal aus. Zweitens wird die Vibration verringert dadurch. Also wenn du auf die Kamera rauf drückst und wieder loslässt, dann hast du ja eine Makro-Vibration in der Kamera. Und das kann manchmal für unscharfe Bilder sorgen.
Genau, also je nach Bild, vor allem wenn der jetzt Nachtpanoramas macht oder so und die Kamera steht auf dem Stativ und er drückt den Knopf, in dem Moment, egal wie fest das Stativ ist, bewegt sich die Kamera und das Bild verwackelt, weil man halt bei Nacht keine 600 Sekunde Auslösezeit hat oder so.
Genau.
Deshalb entweder ein Selbstauslöser, also einen 2-Sekunden-Auslöser einstellen oder eine Fernbedienung, ja, oder wenn eine ganz moderne Kamera hat, über die App.
Ja, über die App. Ja, Canon hat wahrscheinlich die beste Fernauslöser-App, die es gibt auf dem Markt. Also finde die mega, mega gut, sehr intuitiv.
Also
manchmal hat sie Probleme, sich zu connecten, aber wenn sie es connectet, dann ist es eigentlich mega.
Ich hatte mal eine auf dem Handy, die hieß Trigger Trap, hieß die.
Okay.
Da konntest du aus dem Kopfhörerausgang vom Handy praktisch ein Kopfhörerkabel einstecken und dann auf der anderen Seite in die Kamera stecken, wo normal der Fernauslöser reinkommt, der Kabelauslöser.
Ja.
Und dann konntest du in der App einstellen, wann und wie ausgelöst werden soll. Das habe ich zum Beispiel genutzt für Timelapse-Panoramabilder. Mm, mm, mm. Das heißt, die Kamera hat jede Minute ein Bild gemacht. Also ich habe es da hingestellt, habe einen Beutel genommen, mein Handy ans Stativ gehängt und habe gesagt, okay, jetzt machst du eine halbe Stunde lang jede Minute ein Bild oder eine Stunde lang. Dann hat die jede Minute ein Bild gemacht und das habe ich hinterher zusammengefügt zu so einem 3-Sekunden-Video vom Sonnenuntergang praktisch, wie die Wolken ziehen und so weiter. Ja, also auch sowas kann man dafür dann nutzen, sag ich mal. Ne?
Ja. Ja, das ist natürlich sehr nice. Jetzt kommt es ja, meine Kamera ist jetzt auch nicht die neueste, aber alles so was, ich sag mal so, die letzten 7 Jahre, also die letzten 5 Jahre safe, aber vielleicht sogar schon die 10, so genau kann ich das gar nicht sagen. Wenn ihr ein Foto macht und eure Kamera, wie jetzt zum Beispiel deine M3 und kann einfach keine HDRs machen, und vielleicht habt ihr nicht so viel Zeit oder es ist sehr viel Wind, weil dann sind die HDRs manchmal auch so ein bisschen, ne? Würde ich euch immer empfehlen, und ich glaube, das ist einer der allerwichtigsten Tipps in der Fotografie allgemein, versucht eure Highlights zu sichern, also save the highlights, heißt es auf dem Englischen, dass ihr so belichtet, dass man die Highlights sehen könnt. Denn in der Nachbearbeitung sind Highlights ausgebrannt, die sind weiß, da kannst du einfach nichts machen. Aber eure RAW-Datei kann alles, was im Schatten ist, wahnsinnig gut noch nachproduzieren. Kann natürlich sein, dass es hier und da noch viel rauscht. Das kann natürlich sein. Aber ihr könnt es auf jeden Fall noch bearbeiten. Aber wenn ihr die Highlights, wenn die weiß sind, dann sind die weiß. Da kann da kannst du einfach nichts machen.
Das ja, genau. Also die da gibt es ja auf der Kamera so eine Belichtungsvorschau, sag ich mal, wo man dann sieht, okay, die ausgebrannten Stellen werden jetzt weiß und die zu dunklen Stellen werden werden rot und die zu dunklen Stellen werden schwarz angezeigt.
Genau, oder ihr macht halt kurz ein Foto, ihr seht, der Himmel ist nur weiß, dann macht ihr das entweder manuell, dass ihr halt wirklich die Belichtung zurückdreht, oder es gibt ja diesen wunderschönen Knopf, ich weiß gar nicht, wie der, dieser Belichtungsspeicherknopf,
ja, weil ihr könnt AE speichern.
Genau, weil ihr könnt dann einfach auf dem Himmel diesen Knopf drücken, justiert wieder zurück, das ist eigentlich wie fokussieren, nur mit der Belichtung, und drückt dann ab, weil dann habt ihr die Belichtung von dem Himmel gespeichert oder sagen wir mal von dem hellsten Punkt und drückt dann ab und habt aber dann die Belichtung vom Himmel und nicht von dem Punkt, wo ihr gerade drauf zielt, weil dann meistens die Belichtung dann dunkler ist.
Genau.
Jetzt gibt es aber ein ganz tolles Ausrüstungsgegenständchen, was das alles, was wir gerade gesagt haben, euch erspart. Und das ist ein Verlaufsfilter.
Krass. Jetzt,
krass, ja, ihr könnt euch die Nachbearbeitung sparen, ihr könnt euch die Belichtung sparen, ihr könnt euch alle sparen, wenn ihr einen Verlaufsfilter habt. Und die gibt es in super vielen unterschiedlichen Ausführungen. Aber im Grunde genommen ist es so, dass beim Verlaufsfilter, sagen wir mal, die eine Hälfte, ich sage das jetzt mal so als Beispiel, die eine Hälfte ist einfach durchsichtig. Ja, da sieht man einfach nichts. Und ganz oben ist es komplett schwarz. Und von der Mitte bis ganz nach oben, wo es komplett schwarz ist, wird es dann halt immer dunkler und dunkler und dunkler. Habe ich das so schön erklärt?
Ja, ja, ja.
Sprich, wenn ihr jetzt, wir gehen mal wieder auf unsere Szenerie, wir haben Sonnenuntergang, wir haben da einen schönen See und den Wald und wenn ihr jetzt Urlaub, genau, dann, wenn ihr jetzt einen Verlaufsfilter habt, dann ist der sozusagen über dem jetzt eigentlich normal ausgeblichenen Himmel und der Sensor nimmt aber dann den nicht ausgeblichenen Himmel auf, weil es halt abgedunkelt wird und dadurch entsteht ein homogenes Bild. Also eigentlich entsteht dadurch ein HDR-Bild, wenn du so willst. Und ja, da gibt es dann harte, also mit einem harten Verlauf oder mit einem weichen Verlauf, je nachdem, ob du jetzt eine Berglandschaft hast oder halt eine Szenerie von der See, also vom Meer, dann brauchst du natürlich einen harten Verlauf. Und ich muss sagen, die Dinger machen echt viel Spaß. Also ich habe mir damals echt so ein Billig-Set geholt für 10 Euro oder so. So ein manche anderer Fotograf würde sich die Arme überschlagen. Das waren aber so, ich wusste, dass es günstig war. Also meine Kameraausrüstung war da auch noch relativ günstig. Da habe ich gesagt, drauf geschissen, einfach mal ausprobieren. Und das waren so Filter, die man einfach aufs Objektiv vorne ranschraubt. Also, wenn euch das noch nicht so bewusst ist, euer oder es ist eigentlich so gut wie jedes Objektiv hat vorne ein Gewinde, wo man dann Sachen draufschrauben kann. Und ich hatte mir damals halt so ein Verlaufsfilter-Set geholt. Und da waren auch Farbenfilter drin, ne? Und das hat so geile Effekte gegeben bei Sonnenuntergängen, wo ich gedacht habe, oh geil, brauche ich nicht, ich brauche es nicht mehr bearbeiten. Also du hast es, es kam aus der Kamera und war fertig. Also deswegen, es ist, je nachdem, wie teuer deine Ausrüstung ist, sollten deine Filter halt auch dementsprechend teurer sein, weil dann das Glas sonst an Wert verliert. Aber es kann in der Nachbearbeitung dir unfassbar viel Zeit ersparen, also fast null. Also du kannst das Bild eigentlich schon fast fertig produzieren an Ort und Stelle, wenn du jetzt zum Beispiel einen Verlaufsfilter hast, meiner Meinung nach.
Ja.
Also man kann da natürlich noch ein paar Regler schieben, aber es ist halt ein Unterschied, wenn du jetzt ein Foto machst mit einem Verlaufsfilter, das Foto ist fertig, Oder jetzt, du machst 6 Bilder HDR Panorama und musst das später halt noch bearbeiten. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Je nachdem, wie du halt Bock hast, wenn du sagst, ich will jetzt hier mehr Zeit an der Kamera verbringen, kann ich das voll verstehen.
Es ist halt tatsächlich so, je näher man ans Optimum ran fotografiert, umso weniger Zeit verbringt man nachher in der Post-Production. Genau. Und das ist ja, wenn ich eh vor Ort bin, ist es meistens einfach 2 Minuten mehr Aufwand, da den Filter drauf zu schrauben und das Bild vernünftig zu belichten. Ansonsten habe ich halt 20 Minuten Nacharbeit. Und wenn ich jetzt hier irgendwie auftragsbezogen das Ganze mache, ja, dann ist Time is Money.
Ja, das stimmt. Die Verlaufsfilter, die gibt es halt einmal, dass sie rund sind, du schraubst sie rauf, dann kannst du aber sozusagen den Horizont des Verlaufs nicht bestimmen. Die gibt es aber auch noch rechteckig, das heißt, du flanscht, sag ich mal, eine Halterung an dein Objektiv und dann schiebst du so einen, ich sag mal, so rechteckigen Verlaufsfilter davor und dann kannst du nämlich den Verlauf, den Horizont vom Verlauf halt bestimmen, wie hoch der ist.
Ja.
Das habe ich halt auch mal ausprobiert und
das sind halt dann die Pro
Dinger, ne? Das ist, da kostet halt ein Filter locker mal 100 Euro, also ganz schnell. Aber auch wenn du, sagen wir mal, wenn dein Objektiv halt 500 oder 1500 Euro kostet, dann sollte ein Filter halt auch 100 Euro kosten. Jetzt gibt es aber auch eine neue Erfindung. Jetzt ist einer auf die Idee gekommen, er hat den Filter so konzipiert, dass auf der einen Seite ein Verlaufsfilter ist, der ist weich und auf der anderen Seite ist der Verlaufsfilter hart. Dass die so lange dafür gebraucht haben, das zu machen, verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Aber dann kaufst du einen Filter und hast 2 Filter in einem. Also wenn du jetzt leicht mit einem Leichtgepäck rumlaufen willst, ist das halt schon ziemlich, ziemlich geil.
Buy one, get one free.
Ja, sozusagen. Also wenn der einen Huni kostet und ich spare dadurch 150, ist doch ganz nice. Also Verlaufsfilter, großer Spaß, kann ich nur empfehlen. Es klingt ein bisschen, ich weiß nicht, ob das doof klingt, aber probiert es erstmal mit einem günstigen Material aus, ob das überhaupt was für euch ist. Denn ich habe selber später festgestellt, ich mache mir lieber HDRs, weil ich dieses ganze Gefrieme, weil das ist, du stellst dein Tripod auf, Kamera, dann drehst du wieder dieses, weil das hast du ja nicht die ganze Zeit von deiner Kamera, drehst halt wieder dieses, die Halterung ran, dann musst du wieder auf deinen Rucksack, musst das Ding wieder ranfriemeln. Das kann manchmal ganz schön nervig sein. So, also je nachdem, welche Situation ihr habt, kann das, also die einen nervt, die anderen nicht. Also ich würde sagen, probiert das aus. Ich habe alles ausprobiert und mal in vielen Situationen benutze ich tatsächlich einfach nur noch HDR-Funktion, weil es einfach schneller geht. Weil ich einfach, der Workflow am Ort, an der Ort und Stelle ist halt geiler.
Ist aber Ausrüstung und so ist relativ klar, sag ich mal, aber für so einen Bildaufbau, also ich versuche ja immer wieder, aber ich bin dem Mode zufrieden. Was brauche ich denn für eine, also außer dass ich jetzt hier.
Hallo?
Ich bin noch da.
Hallo.
Ich bin da.
Jetzt ist er wieder da.
Ich bin schon die ganze Zeit da. Du wolltest einfach nur nicht, du wolltest meiner Frage ausweichen. Das gibt aber keine Chance hier.
Wiederhol am besten nochmal die Frage. Du warst für den Bildaufbau und dann war weg.
Ja, genau. Bildaufbau. Was? Also außer, dass ich jetzt die Drittelregel beachte und dann, keine Ahnung, irgendwie, wenn ich See, Wald, Himmel habe, Drittel See, Drittel Wald, Drittel Himmel irgendwie aufbaue. Mhm. Was? Wie? Wo, wann, warum mache ich ein geiles Landschaftsbild? Was brauche ich dazu? Außer geile Landschaft. Weil geile Landschaft habe ich viel, aber ich kriege sie nicht hin.
Also,
jetzt habe ich dich.
Das wollte ich auch spontan machen. Also die Drittelregel, so ein bisschen die Regeln muss man schon kennen. Die Drittelregel muss aber nicht 100% stimmen und es sieht nicht immer geil aus, wenn du, also du, es muss nicht ein Drittel See, ein Drittel Wald und ein Drittel Himmel sein. Es darf auch gerne ein Drittel Wald sein und 2 Drittel Himmel. Oder wenn du die Kamera auf Hochkant, also auf Porträt stellst, mache ich das gerne, dass ich
halb und halb.
Also halb und halb sieht...
Wie gutes Hackfleisch.
Ja, halb und halb sieht immer gut aus. Also ich weiß nicht, also vor allem, ich würde es tatsächlich eher sagen, wenn du das im Landschaftsmodus, also quer hältst, dann sieht es eigentlich noch besser aus. Und bei Porträt ist halb und halb ganz gut. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, einen halb ultra heftigen Vordergrund hast, dann würde ich halt lieber den Vordergrund auf das 2/3 setzen und den Rest auf 1/3. Weil vielleicht, du hast nur blauen Himmel, da hinten ist ein Berg, das kann dann in das obere Drittel rein. So, aber wenn der Vordergrund, weiß was ich, geiles Meer oder geile Steine oder geiler Fußboden, sag ich schon, also geiler Bodenbelag, weißt du, wenn der Vordergrund interessant ist, dann würde ich den eher in die ersten 2/3 machen des Bildes beim Porträt. Dann muss man halt auch viel, viel schauen. Also man muss auch nicht zu, also zuerst sollte man nicht zu überanalysieren. Wenn dir irgendwas gefällt, pack es ins Bild rein, ne? Wenn es jetzt noch richtig gut passt, dann hast du am besten so Leitlinien oder halt Führungslinien. Denn wenn du jetzt aufs Bild guckst, dann und das beste Beispiel ist, glaube ich, so ein Weg. Der fängt, also wir haben jetzt so ein Landschaftsbild und also quer, und du hast sozusagen so ein Weg, der im Vordergrund anfängt und der geht so quer übers Bild nach hinten in den Wald rein. So, das sieht halt schon gut aus, weil da hast du halt schon so eine Linienführung, die wohin führt. Aber das aller Wichtigste im Grunde ist, dass du ein Subjekt brauchst. Also du brauchst einen Fokuspunkt. Wenn das jetzt ein Berg ist, dann weiß man, okay, klasse, ein Berg. Oder du hast jetzt eine Kirche auf dem Land, ja, ne, auf der Alm, so richtig typisch, dann musst du gucken, dass du den Fokus so setzt, oder beziehungsweise dass das Bild so setzt, dass die Kirche wirklich der absolute Zentrum ist auf dem Bild, wenn du das betrachtest. Also die Kirche dürfte jetzt nicht unten links sein, wenn das für dich das Subjekt des Bildes ist. Deswegen musst du es gucken, dass du es einrahmst und Linien dorthin führen lässt. So, manchmal geht das nicht, dann ist das so, da musst du ein bisschen kreativ werden. Ne, das ist dann auch so eine Geschichte ausprobieren. Ne, es ist ja so, du kannst ja 2000 Bilder machen. So, ne, bis du dann siehst, okay, cool, jetzt passt es. Und da kann ich nur empfehlen, bleib nicht auf einer Stelle stehen, sondern versuch dich zu bewegen, versuch die Perspektive zu ändern, hock dich hin, mach dich größer, weißt du, also das Maximum an deinem Stativ ausnutzen oder geh auf einen höheren Podest, wenn du das kannst. Also versuch nicht irgendwie an einem Ort zu bleiben und dann dich einmal um 360 Grad zu drehen und dann alles zu fotografieren. Sondern schön, gerade jetzt beim Beispiel bei der Kirche im Wald, sag ich mal, oder sowas, dann musst du gucken, dass du auch deine Position änderst, weil dann hast du vielleicht das viel bessere Bild, weil vielleicht entsteht dann irgendeine Führungslinie, weil da eine Wiese ist und eine harte Kante oder so. Und genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Du brauchst ein Subjekt. So, und das, also du kannst nicht einfach, das ist schwierig zu sagen, wenn jetzt so, wo wir zum Beispiel das Beispiel vorhin, wo du auf dem Berg standest und du fotografierst unten aufs Tal, wenn da jetzt einfach nur Wald ist, dann kann das, glaube ich, schwierig sein, was ist das Subjekt des Bildes? Du guckst dann das Bild an und denkst, du, ist ein schöner Blick nach unten. Wenn aber jetzt ein See ist, ja, wo dann vielleicht der jetzt, kein Wind weht und du hast so eine gespiegelte Oberfläche und dann spiegelt sich der Berg im Hintergrund oder sowas, dann hast du ja das Objekt, die Spiegelung des Sees.
Ja.
So, und das ist eigentlich fast das Wichtigste, dass du ein Subjekt hast in deinem Bild. Nicht einfach drauf schießen. Also ich habe zum Beispiel ein ganz tolles Bild von einer Bucht und das ist wirklich, wirklich schön. Ne? Tolle Farben, tolles Licht dafür, dass es mitten am Tag war. Du hast halt die Bucht, den Strand und drumherum Berge und so. Sieht mega geil aus, aber so ein wirkliches Subjekt hab ich da nicht.
Weißt da wäre jetzt noch ein Schiff in der Bucht geil, also.
Ich wollte es gerade sagen, wenn da jetzt einfach ein Segelschiff wäre, dann hätte das wieder was ganz anderes.
Dann wäre jetzt mein Ansatz, mach eins mit Photoshop rein.
Am besten so ganz schlecht. Ja, da muss ich sagen, für mich ist das dann ein emotionales Bild. So, mir ist dann egal, ob da jetzt ein Subjekt, also ob das jetzt das mega geile Bild ist, sondern ich war da, ich glaube, ich war 5 Stunden alleine in der Bucht. Also wenn ich da einen falschen Tritt gemacht hätte, wäre ich weg. Also weißt du, also ich kraxel ja da so ein bisschen hin und her, es darf bloß meine Mutter nicht hören. Dann, wenn ich da jetzt irgendwie einen falschen Tritt gemacht hätte und die Klippe runtergestürzt wäre und hätte mir jetzt ein Bein gebrochen, dann wäre es das gewesen, dann würde ich da, glaube ich, immer noch liegen. Weil das war so abgeschieden. Aber die Bucht war einfach mega schön. Es war einfach Hammer. Das ist eigentlich das größte Thema ist eigentlich Licht. Licht ist bei Landschaften eigentlich, also was heißt eigentlich, es gibt viele Sachen, aber Licht ist ultra wichtig. Kannst jetzt auf dem Berg stehen, auf dem Berg, das hatten wir jetzt schon so oft, aber sagen wir mal, du hast so eine hügelige Landschaft und bist sozusagen nicht ganz oben und nicht ganz unten, also du kannst so ein bisschen raufschauen, hast im Hintergrund vielleicht noch einen Berg oder einen tollen Himmel, dann solltet ihr selber, also wenn ihr das könnt, einfach mal den Test machen. Macht das Foto mal mitten am Tag, so zwischen, was weiß ich, 12 und 14 Uhr. Und dann macht das mal entweder morgens oder abends kurz nach Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Das ist einfach ein riesen Unterschied. So, und weil das Licht, was beim Sonnenuntergang und Sonnenaufgang geworfen wird, das ist einfach spektakulär. Das ist einfach viel harmonischer, viel schöner zum Anschauen und mitten am Tag so, ach, es ist grausam. Also im Grunde genommen hast du am Tag, wenn du jetzt Landschaften, also für die meisten, sag ich mal, hast du echt nur 2 Stunden maximal, wo du eigentlich richtig geiles Licht hast. Und der Rest ist dann Herausforderung, wenn du so willst.
Und jetzt nochmal auf deinen Klippensturz zu kommen. Ja?
Ja.
So ein Tipp an alle. Also falls ihr mal so eine Klippe runterstürzt und keiner da ist. Moderne Handys, also bei meinem Android weiß ich's, wenn ich 3-mal kurz nacheinander den Power-Knopf drücke, wird automatisch ein Notruf abgesetzt mit Standort und Bild der letzten Kamera an die Leitstelle.
Ach krass. Ist das so eine App?
Nein, das hat jedes Handy.
Das hat jedes Handy?
Das hat jedes moderne Handy. Du drückst 3-mal nacheinander den Power-Knopf kurz und dann wird ein Notruf abgesetzt an die Leitstelle mit, also wie gesagt, Standort und Bild von beiden Handykameras. Mhm. Muss man aber bei Android erst in den Datenschutzeinstellungen erlauben.
Ah, okay.
Genau, und Apple ist, glaube ich, die leise Taste und die On-Off-Taste länger gedrückt halten. Und dann gibt es einen Countdown und dann wird der Rettungsdienst alarmiert.
Hm.
Und die iPhones können sogar medizinische Daten, die eingepflegt sind, mit übermitteln, als ob du jetzt Diabetiker bist oder Herzschrittmacher hast oder.
Das ist mega. Das ist echt gut.
Ja, das ist gerade, wenn man hier alleine in der Gegend rumstapft, ja, ist das echt nützlich oder so, wenn man auf dem Lost Place rumgammelt und stürzt da irgendwo hin oder so.
Hm. Das muss ich mir glatt mal aufschreiben. Weil das muss ich mir dann mal durchlesen. Weil ich will ja jetzt ein bisschen mehr wandern, vor allem.
Ja, genau, da wäre das echt praktisch dann. Was macht deine Wanderausrüstung? Ist da was dazugekommen?
Es gibt gerade so einen Shop, der hat so Sale. Ich werd wahnsinnig. ich habe mir ja einen neuen Rucksack für also einen Fotorucksack gekauft, der mit in die Kabine kann beim Flugzeug. Wollte den aber auch testen, wenn ich jetzt den ganzen Tag rumlaufe. War dann jetzt letzten Freitag 20 Kilometer unterwegs. Und da ist dann einfach mal der Brustgurt gerissen.
Na, klasse.
Aber ohne hart dran zu reißen. So. Jetzt bin ich halt echt überlegen, ob ich mir da nochmal einen neuen schicken lasse. Wobei ich mir echt vorstellen kann, dass der jederzeit wieder reißen würde. So. Dann mache ich lieber einen dicken, fetten Knoten. Aber er hat sich sehr gut getragen. Also der Hüftgurt ist schön weich und breit. Und ich hatte eigentlich null Schmerzen. So. Also nicht mal bei den Beinen oder Füßen. Und aber was ich getestet habe, war halt Wandern mit meinem Teleobjektiv. Und das war, also ich hatte glaube ich so 10 Kilo. Das ist ja normalerweise, wenn du wirklich so 2-3 Tage unterwegs bist mit dem ganzen Essen. Und ich war jetzt halt mit dem Teleobjektiv unterwegs und es ist, jetzt kommt voll der Exkurs hier. Es ist eigentlich gar nicht so produktiv. Tief. Also ich bin dann irgendwann mal am Moor angekommen. Also ich bin da, hab mich da dann mit dem Bus bin ich da hingefahren, weil ich keinen Bock hatte, das da hinzulaufen. Und ich hätte das Objektiv sofort rausholen sollen, weil ich habe zum Beispiel Hasen, also Feldhasen hätte ich fotografieren können. So wirklich wilde Feldhasen sind mir über den Weg gelaufen. Aber ich musste es erstmal rausholen, zusammenbasteln und dann waren die wieder weg. Das heißt, ich habe mich dann sofort entschieden, okay, du hast jetzt eigentlich nur noch die Kamera, also mit dem Teleobjektiv in der Hand und marschierst. So, und das heißt, du hast halt 2,5 Kilo die ganze Zeit in der Hand. So. Und am Moor selber ging das, weil da bin ich gar nicht so viel gewandert. Also ich war da, glaube ich, am Moor selber war ich bestimmt 4 Stunden. Und habe mir die Umgebung erstmal so angeguckt, wo man gute Fotos machen kann und wie überhaupt ja, so die Wanderwege und dort so sind. Aber jetzt die ganze Zeit mit dem Teleobjektiv zu wandern in der Hand, macht auch irgendwie keinen Sinn. Also irgendwie, entweder du stellst dich halt irgendwo hin, wo du weißt, okay, hier könnte jetzt Adler fliegen, Schlangenrumpf kreuchen oder andere Vögel, weißt du, wo du weißt, okay, hier fliegt viel rum. Weil sobald du halt das ist ein Moor gewesen. Habe ich das gesagt? Ich weiß gar nicht. Also das Gebiet war so ein Moor. Und Moor heißt viele Insekten, das heißt viele Vögel. Ne? Gerade Schwalben und so. Wenn du das Moor aber verlässt, dann verlassen dich auch die Tiere. So nach dem Motto. Das heißt, wenn du dann auf dem Weg was triffst, ja, kannst du halt ultra viel Glück haben. Aber es ist halt jedenfalls in Schleswig-Holstein so, da ist halt nichts. So, wir haben sowieso unfassbar wenig Wälder. So, das muss man halt wissen. Also in Schleswig-Holstein ist absolut nichts erlaubt. Kein Feuer, keine Übernachtung. Du darfst nicht mal die Wege über Nacht verlassen und so. Weil wir hier sehr junge Wälder haben, die sich erstmal erholen müssen und wachsen müssen. Also es hat schon seinen Sinn. Aber an und für sich hast du hier halt echt wenig Wälder. Du hast halt wirklich immer nur Weg, Straße, Knick und dann hast du halt ein Feld, wo irgendwas angepflanzt wird, so Monokultur. Es ist jetzt nicht, also das Landinnere von Schleswig-Holstein ist jetzt nicht das Allerschönste, also es muss einem schon irgendwie gefallen. Ich will jetzt auch hier nicht über super abhitlern über Schleswig-Holsteins Landschaft, so. Die Stärken liegen eher in der Küste und nicht im Inland, so.
Ja, das haben wir dafür nicht.
Ja, genau, aber dafür habt ihr die schönsten Berge. So.
Und die schönsten Frauen und den besten Wein.
Ich sag da jetzt mal nicht zu. jedenfalls, die Strecke an für sich war aber ziemlich cool, weil ich dann noch durch den Wald gelaufen bin, wo unfassbar nette Menschen mit Hunden waren. und ich dann sicher gehen konnte, dass ich den richtigen Weg gehe, weil ich noch nie in diesem Wald war, aber Google Maps hatte einfach gezeigt, ja, hier ist eine Sackgasse, aber war dann gar keine Sackgasse, also konnte einfach quer durch den Wald laufen. Und ich bin aber auch die letzte Strecke, also die letzten 5 Kilometer waren halt dann nur noch an der Straße, das hat dann auch keinen Spaß
gemacht. Oh, ich hatte mal so eine Wander-App, die hatte bessere Karten, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt.
Nicht Voodoo. Boku, irgend sowas.
Ich habe keine Ahnung, aber Pokémon Go sind die Karten auch besser.
Ja. Nee, tatsächlich bin ich durch die App, also es ist auch eine Webseite, bin ich tatsächlich darauf gestoßen. Ich habe dann so eingegeben, die besten Strecken Komoot fürs Wandern.
Das glaube ich.
Ja, Komoot. Das kann gut sein. Und da stand halt von 17 Eintragungen oder so, stand halt irgendwie 10-mal das Himmelmoor nähe Quickborn. Und,
ja, genau, Komoot, die nehme ich immer zum Radfahren.
Ja, die werde ich in Zukunft fürs Wandern nehmen. Jedenfalls habe ich dann entdeckt, dass es eine Webseite gibt, Wildes SH. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Und zwar, weil in Schleswig-Holstein absolut alles verboten ist, gibt es immer noch eine Initiative, dass du wild campen kannst, also sagen wir mal zelten für eine Nacht. Das ist auch Ausrufezeichen nur eine Nacht. Und das sind so, ich glaube, es sind jetzt schon mittlerweile 20 Plätze ganz verstreut in Schleswig-Holstein. Da hat sozusagen ein Privatmensch seine Fläche freigegeben und dort hinterlassen, dass du da sozusagen dann campen kannst mit deinem Zelt oder also Nachtlager aufschlagen darfst. Weil wenn du privat darfst, du ja natürlich alles machen. So. Aber es ist halt manchmal schwierig oder man muss halt die Leute immer vorher fragen, ob man da zelten darf. Aber in Hamburg ist es an für sich, in Schleswig-Holstein würde ich sagen, ist an für sich alles verboten. Und deswegen, es gibt halt einen in meiner Nähe, da werde ich dann so zweimal 10 Kilometer oder zweimal 15 Kilometer werde ich jetzt so eine Tour, werde ich wahrscheinlich nächste Woche machen, weil ich diese Woche noch ein bisschen was machen muss. Aber die Tour will ich auf jeden Fall mal machen, so ohne jetzt wirklich großartig zu fotografieren. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall nochmal geplant. Aber jetzt will ich mal zurückkommen. wenn gerade mit der Sache mit dem Licht und der Landschaften, kann ich euch halt nur empfehlen, wenn ihr jetzt eine tolle Landschaft habt und sagt, okay, das Licht um 14 Uhr ist halt eine Katastrophe, kommt halt, wenn ihr die Zeit habt, kommt dann später nochmal abends beim Sonnenuntergang und fotografiert dann nochmal. Denn ich kann euch da nur empfehlen, wenn ihr sagt, hier, diese Landschaft ist toll, die will ich fotografieren, guckt es euch am besten am Tag an, schaut, wie ihr das Bild machen wollt und kommt abends wieder, also rechtzeitig, zum Sonnenuntergang und macht da dann das Bild. Das ist eigentlich das Optimum. Also wenn man die Zeit hat. Also wenn ich das mache, ich gucke dann immer, wenn ich von einer gewissen Sache ein Foto will, dann habe ich die Zeit, da plane ich dann immer mit ein.
Ja. Das ist halt immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein.
Genau.
Da gehört viel Planung dazu, zur Landschaftsfotografie.
Ja, also ich plane wenn ich einen Urlaub mache, plane ich immer eigentlich die ganze Strecke komplett im Voraus. Das Einzige, was ich buche, ist die erste Übernachtung, weil ich dann meistens durch den ganzen, sagen wir mal, durch die Fahrt, durchs Fliegen und so, da hast du dann auch keinen Bock, abends in einem Auto zu pennen oder so. Wobei in Zukunft werde ich wahrscheinlich jetzt nur noch im Zelt schlafen. Dann, ich habe es aber in den letzten Jahren immer so gemacht, dass ich das erste Hotel oder das erste B&B gebucht habe und dann wusste ich ja, an welchem Tag ich wo bin, welche Strecken ich fahre und habe dann entweder geguckt, okay, die Nacht kannst du im Auto pennen, weil du dann an der Stelle bist, wo du dann den Sonnenaufgangs, also den Sonnenaufgang fotografieren möchtest. Und wenn ich einfach kaputt war oder wusste, okay, das wird jetzt ein langer Trip, 2 Tage, dies, das, dann habe ich dann in dem Hotel, wo ich gerade bin, weil ich da meistens dann schon Internet habe, habe ich dann das nächste Hotel oder B&B gebucht, weil meistens findest du eigentlich immer was. Aber ich bin auch oft off-season unterwegs. Ja. Was ich zur Ausrüstung noch sagen kann, ist, was ich festgestellt habe, die großen Akkus von Canon, diese LN617 oder wie die heißen, die halten, also da brauchst du für eine Woche, wenn du, ich sag mal, relativ viel shootest, reichen tatsächlich 3 Akkus. Also wenn du eine Spiegelreflexkamera hast. Weil deine Spiegelreflexkamera braucht im Grunde genommen nicht so viel Strom. Außer du machst jetzt viele Videos und so, dann zieht die wie die Hölle oder machst halt den Live-View. Aber wenn du ohne Live-View fotografierst,
der Live-View, der ist schon Akkufresser.
Wenn du ohne Live-View fotografierst, dann sparst du halt verdammt viel Strom. Ich würde aber auf jeden Fall, wenn du auf dem Trip bist, halt immer ein Ladegerät mitnehmen und sobald du irgendwo, also entweder hast du eine Powerbank oder du
Also ich habe zum Beispiel jetzt fürs Auto habe ich welche, also Ladegeräte für einen Zigarettenanzünderanschluss.
Ja, okay.
Habe ich noch. Und genau, weil ich weiß nicht, ob eine Powerbank, ob es ein USB-Ladegerät für die LPE6-Akkus gibt zum Beispiel.
Ja, das ist so die Frage, genau.
Ah, wobei hier wäre jetzt eins, ich habe jetzt gerade mal schnell die Internet-Suchmaschine bemüht, da gibt es tatsächlich USB-Ladegeräte für die LPE6-Akkus, für die 6D und 7D und so weiter, ne?
Ja.
Es kostet sogar echt günstig, ja, 9,99 €.
Ja, das geht ja echt. Also da ist, je nachdem, wie ihr halt unterwegs seid, entweder Powerbank oder sobald ihr B&B seid, halt aufladen, ob da jetzt leer ist oder nicht, einfach alles aufladen, wie es geht. Ich mache halt viele Roadtrips, dass ich halt wirklich von A nach B fahre.
Also was natürlich eine geile, ich glaube, das mache ich, eine Canon-Akku-Lade-Powerbank.
Mit Solar.
Ja, ey, ohne Scheiß, dafür wird es doch Kunden geben.
Ja, definitiv.
Also die, und dann nächstes Jahr die Höhle der Löwen.
Bam, Digga.
Millionär.
Ja, zur Ausrüstung wollte ich eigentlich noch zu Filter was sagen. Weil es gibt 2 Filter, die euch noch helfen können. Und einmal sind das ND-Filter, die sozusagen euer Bild dunkler macht. Das ist zum Beispiel cool. Also ihr braucht es im Grunde genommen nur bei 2 Sachen. Wenn ihr zum Beispiel den Wasserfall oder Wasserfälle oder allgemeinen Fluss fotografieren wollt. Mhm. Und ihr wollt es so aussehen lassen, als würde Salz rieseln. Also ihr wollt es nicht einfach nur einfrieren, sondern ihr wollt die Bewegung darstellen, dann braucht ihr unbedingt einen ND-Filter. Oder es ist allgemein dunkel, aber davon kann man ja nicht immer ausgehen. Und da ist ein ND-Filter wirklich dankbares Tool, weil ihr dann extremst geile Fotos von Wasserfällen machen könnt. Oder ihr habt halt, das ist eigentlich das Nonplusultra, ihr habt eine Szenerie, wo wirklich viele Wolken sind und ihr verdammt viel Wind habt. Weil dann könnt ihr sozusagen diese Wolkenbewegung auch fotografieren. Und wenn jetzt, was weiß ich, der Sonnenuntergang spektakulär ist und viele Farben hat, dann kann das verdammt cool aussehen. Deswegen ein ND-Filter macht da schon sehr viel Spaß. Also kann man sehr viel rumexperimentieren. Und das kann man auch alles am Tag machen. Also Wolken und Wasserfälle sind auch gute Sachen, mitten am Tag. Und was relativ wichtig ist, wenn ihr viel auf dem, also Seen, Flüsse etc. fotografiert, dann braucht ihr einen Polfilter, weil das ist der einzige Filter, den eine Nachbearbeitung noch nicht hinbekommt. Weil ihr könnt die Spiegelung negieren auf dem Wasser. Das heißt, ihr könnt sozusagen ins Wasser rein fotografieren, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt genau. einen Fluss habt.
Oder durch, das hatten wir ja schon bei der Automobilfotografie, genau. für Fensterscheiben und so, durch Scheiben durch fotografieren ja. und so weiter. Und
also
so
das fort. Ist, genau. das ist eigentlich fast, also nicht das Wichtigste, aber der wird euch extremst helfen. Also eine himmelblauer Glänzen auf den Blättern ist weg. Ihr könnt in den Fluss rein fotografieren. Das ist schon sehr, sehr geil. Und da kann ich auch sagen, es gibt mittlerweile ND-Filter und Polfilter in einem, wo ihr den ND-Anteil sogar einstellen könnt.
Ich wollte gerade fragen, würdest du einen variablen ND-Filter empfehlen oder einfixen?
Ich muss sagen, ich habe noch nie. Also im Grunde genommen reicht mir, was habe ich hier eigentlich für einen selber Verein? Also N8 reicht schon dicke. Und ich habe jetzt hier ein ND3. Ich weiß gar nicht, was ist der? Der macht die Stufen halt nur dreimal dunkler. Und das reicht eigentlich voll und ganz. Also ihr braucht nicht das Dunkelste vom Dunkelsten, sondern ihr braucht echt einen, der so drei Stufen das kleiner macht oder so. Weil dann wird von einem, sagen wir mal, vom 100stel kannst du dann runter auf 50, 25stel, das reicht schon. Und dann kannst du noch die Blende, wenn du dann noch die Blende zumachst, dann kriegst du halt locker noch eine Sekunde hin. Und das reicht dir meistens. Für Wasserbewegungen so, da reichen dann 1-2 Sekunden. Das, alles, was darüber hinausgeht, das wird dann schon sehr, sehr neblig, gerade bei Wasser. Aber kann man auch viel selber rumexperimentieren. Da gibt es nicht dieses, ja, eine Sekunde ist das Beste, sondern das muss einem selber gefallen, was da einem am besten gefällt. Also da gibt es nicht die Meinung oder so, da gibt es nichts Objektives, schon sehr subjektiv. Aber ND-Filter muss nicht zu dunkel sein, aber nur eine Stufe bringt dir dann auch nichts. Irgendwas dazwischen, aber einen variablen. Ich wüsste nicht, wo ich einen variablen Filter gebraucht hätte, sage ich mal so.
Also ich besitze einen variablen Filter, habe aber keinen
Gebrauch.
Ja, ich habe ihn noch mehr oder weniger noch original verpackt in der Tasche liegen.
Ja, ich glaube, das ist schon relativ viel Holz über Landschaft. Ja. Das ist halt das Wichtigste, wie bei jeder Fotografie, es muss dir gefallen. Ne? Mir ist es das, ich kann das jeden Tag machen, so. Das ist für mich eigentlich das der Hochgenuss, so. Und bei dir ist es halt nicht so.
Ja, weil ich einfach mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin. Aber vielleicht soll ich tatsächlich einfach mal einen ND-Filter auf die Kamera hauen und dann probieren.
Loslegen.
Und dann loslegen. Und
dann warten, bis die Sonne untergeht.
Ja, genau.
Ja.
Oder einfach mal an den Neckar gehen.
Ja. Und dann ND-Filter und dann los geht's.
Ja, und dann noch ein Polfilter.
Ja.
Also ich wär jetzt demnächst wahrscheinlich unter Wasser nochmal Bilder machen wollen. Ja. Ich bin nur noch auf der Suche nach einem Model dazu und dann, also wir haben hier einige kleinere Flüsschen, sag ich mal, wo das Wasser relativ klar ist. Dann werde ich da mal probieren, unter Wasser nochmal Bilder zu machen.
Ja, ich bin jetzt auch am Überlegen, ob ich mir so eine Action-Cam hole, die halt auch wasserdicht ist, aber eigentlich mehr so für Aufnahmen. Wenn ich jetzt öfters wandere und das aufnehme, macht das, glaube ich, echt Sinn, weil die nicht so wackelt wie mein Handy.
Ja, oder eben, also ich habe so ein Gimbal fürs Handy und der ist echt mega gut.
Ja, das kommt vom Preis wahrscheinlich auch eher aufs Gleiche hinaus.
Der hat, glaube ich, 130 € gekostet.
Ja, dann.
Was halt, was halt das Geile ist, ich kann den Gimbal aufs Stativ schrauben, kann es aufstellen und kann dann in der Gimbal-App selber sagen, okay, das hier vorne auf dem Bild ist der Sascha, den verfolgst du jetzt bitte und dann dreht er sich immer mit mir mit. Und ich bin immer im Bild. Und das die Software ist so gut, wenn ich aus dem Bild rauslaufe schnell und ich laufe wieder rein, erkennt er, ach guck mal, da ist der Sascha wieder, schnell wieder verfolgen. Naja, was ich sagen wollte, also die Kamera erkennt praktisch, wenn das Subjekt, das sie verfolgen soll, aus dem Bild ist, erkennt der Gimbal, wann das Objekt wieder zurück ist und verfolgt es weiter. Genauso kannst du, wenn du dich mit der Kamera bewegst, der App sagen, okay, fokussiere den Baum und egal wie ich laufe, drehe dich immer in Richtung Baum.
Das ist echt cool.
Das ist halt echt gut, das Ding, das hat 130 Euro gekostet und ich mache eigentlich alle meine Videos, die ich jetzt irgendwie Shooting begleitend mache oder so, ja. Wenn du auf meinem YouTube guckst, das mein Weihnachtsbaum-Shooting beispielsweise, ist alles nur mit dem Handy und dem Gimbal gefilmt.
Ist auch eine Idee.
Und der Akku, der hält ewig. Und der Vorteil ist, das ist eine Powerbank gleich mit integriert. Also wenn mein Handy-Akku leer geht während dem Filmen, kann ich das an den Gimbal anschließen.
Klingt noch ein Plan.
Und du kriegst sogar während dem Rennen wackelfreie Bilder hin. Und ich habe den Sinew Smooth Q, habe ich. Ja. Mit dem bin ich eigentlich zufrieden. Und der Nachfolger kostet, sage und schreibe, 99 Euronen.
Ach.
I send you the link.
Ja, du hast mir viele Links heute geschickt.
Ja, ja. Ich bin heute wieder sehr aktiv gewesen.
Das stimmt.
Und von DJI gibt es auch einen, der kostet 130.
Oha.
Der ist aber weiß, der wird so schnell dreckig.
Aber dann geil. Ist für Sommertage besser.
Das Problem ist nur, mein Handy ist jetzt zu groß inzwischen für den ich habe. Der kann sich dann nicht mehr in alle Richtungen drehen, weil dann das Handy anschlägt.
Nee.
Und es ist zu schwer. Also mit meinem alten Handy ging's, mein neues Handy ist zu schwer. Und wenn das nicht wirklich millimetergenau im Gleichgewicht austariert ist, geben die Motoren nach.
Ach, krass. Ja, deswegen die Nachfolger. Macht Sinn.
Ja, ja. Aber dein Handy ist ja, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß, ne?
Nö, es ist aber nicht, ist aber auch kein Leichtgewicht. Das BlackBerry. Das ist ja ein Schiebehandy. Ich glaube, die sind allgemein ein bisschen schwerer.
Ja.
Weil die ja noch einen Unterlader haben, sozusagen.
Ich habe jetzt mein altes Handy aufgehoben zum Filmen.
Ja, warum nicht? Hätte ich auch so gemacht. Ja. Aber mein Handy ist kaputt. Mein altes. Ja, wenn ihr da noch Fragen habt.
Schreibt uns einfach. Wie immer.
Wie immer, genau.
Und wenn ihr meine Überleitung genauso geil findet wie ich,
schreibt mir, dass
die Überleitung geil sind.
Ich finde die auch geil.
Boah, geil. Es gibt ein Gimbal Selfie Stick.
Ja. Das ist für, wenn ich jetzt wandern gehe, wäre das halt so eine Lösung.
Geil.
Geil. Dann kann man schnaufend in die Kamera labern.
Also der Podcast mit dir, da tut meinem Geldbeutel nicht gut.
Ja.
Also gut, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle.
Auf jeden Fall.
Aus welchem Ding ist das? Ist von Hallo Spencer?
Ja.
Ich glaube.
Dann bleiben wir lieber bei Gehabt euch wohl und gutes Licht.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.